Ja, schön, dass ihr da seid. Ich hatte jetzt in den letzten Wochen viel Besuch und es ist auch einiges passiert. Unter anderem bin ich Großtante geworden und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so die Zeit vor der Geburt. Ich bin Kinderkrankenschwester und bei mir schrillen immer alle Alarmglocken. Und dann muss ich das Gott hingeben. Und als meine Nichte dann in die Wehen kam und die Fruchtblase platzte, dauerte das bis zur Geburt 33 Stunden. Und da muss ich Gott wirklich alles hinlegen, weil ich weiß, wie gefährlich die Stunden vor und nach der Geburt sind. Aber es hat alles gut geklappt. Das Kind ist wunderbar auf die Welt gekommen. Mutter, Kind und Eltern geht's gut. Und wir haben ein neues Familienmitglied, was auch wunderschön ist. Das genieße ich immer. Vorgestern kamen dann Matthias und Tanja Liebrecht, die waren dann gestern auch bei Hans-Gerd und Ingrid zu Besuch. Und ich muss sagen, das hat mir richtig gut getan. Auch wenn das Stress bedeutete, weil wir ja Samstag den Alpha-Kursabschluss hatten, war es eine richtig gesegnete und gute Zeit miteinander. Ich kenne jetzt Matthias schon, seit ich 15,5 bin. Er war mein Jugendpastor. Und ich freue mich so, dass dieser Kontakt geblieben ist. Weil Matthias und Tanja ihr Leben wirklich in Jesu Hand gelegt haben, nach Mali gegangen sind und dort die Bibel übersetzen. Trotz aller Angriffe, trotz aller Anfeindungen, trotz aller Schwierigkeiten, die da sind. Und das bewundere ich sehr. Das war ja ein Wunsch auch meines Lebens. Ich wollte immer in die Mission. Ist noch nicht so weit gekommen. Vielleicht kommt es ja noch im Alter, wer weiß. Gott hat immer Wege. Gestern hatten wir dann nochmal das Thema Heiliger Geist hier mit der Gruppe von Alpha-Kurs und noch ein paar anderen Leuten. Und es war gut. Es war ein gesegneter Mittag. Und ich merke, der Heilige Geist wirkt. Und das freut mich. Aber ich weiß auch, dass es da den Teufel gibt. Den, der versucht, uns durcheinander zu bringen, der uns versucht zu verwirren, der uns, wie Dörte auch sagte, versucht in Zweifel, in Ängste zu halten. Und deswegen möchte ich heute über die Taktik des Teufels sprechen und wie wir sie aufdecken können. In unserer kleinen Gruppe von den Frauen, die wir uns treffen, nehmen wir gerade ein Buch durch, das heißt In die Weite leben. Und da geht's darum, unser Sehnsuchtsland zu entdecken, unser Kampfland zu durchforschen und ins Abenteuerland mit Gott einzutreten. Und wir haben uns da auf eine Reise gemacht und unser Thema ist momentan unser Kampfland. Und wir betrachten, wie kommt es zu Kämpfen, zu Lebenskämpfen. Es geht ja jetzt nicht hier um Krieg, sondern um einen Lebens- oder einen inneren Kampf, den wir haben. Und wichtig in all dem ist ja immer, dass Lebenskämpfe nie Kämpfe gegen Menschen sind, sondern gegen den Durcheinanderbringer, gegen den Verkläger der Brüder, gegen den Vater aller Lüge und seine Mächte der Finsternis. Immer wieder stellen wir in unserem Leben fest, dass manchmal ganz plötzlich, ganz schnell so ein Kampf in uns oder auch um uns herum losbricht. Vollkommen unvorbereitet, manchmal total überraschend und manchmal auch schleichend über eine längere Zeit. Da geht etwas in uns los, was uns alarmiert, was uns in Ängste führen kann, was uns vollkommen blockieren kann. Aber Gott hat da den Sieg errungen, haben wir gerade gesungen. Ja, was ist da los? Warum kommt das manchmal so aus dem Nix? Und wie können wir uns davor schützen? Wie können wir es vielleicht auch rechtzeitig abweisen, damit es uns nicht überrennt? Petrus sagt, widersteht dem Teufel, dann wird er vor euch fliehen. Aber wie widerstehe ich nun richtig oder wie behalte ich auch so die Oberhand in so einem Kampf? Und da möchte ich heute ein bisschen mit uns hineingehen. Warum findet überhaupt dieser Kampf statt? Das ist ja die erste Frage. Wenn wir Christus als Herrn angenommen haben, wenn wir wirklich unser Leben in seine Hand gelegt haben, dann passiert etwas. Dann ändern wir unser Leben, wir kommen von der Finsternis in den Bereich des Lichtes. Der Heilige Geist kommt in unser Leben. Da Jesus ja für uns gestorben ist, wie wir heute auch gesungen haben, und auferstanden ist und den Sieg errungen hat. Nun gibt es den Feind. Es gibt den, der gegen all das ist, weil er gegen Gott ist und gegen Gott aufgestanden ist. Jeder, der den Heiligen Geist in sich trägt, wird in Kämpfe gezogen werden. Denn der Teufel möchte nicht, dass es dir gut geht. Der möchte nicht, dass du den Sieg hast. Der möchte dich klein halten. Und vor allem möchte er dich abhalten von Gott. Und so versucht er in seinem letzten Atemzug, so viele Menschen wie nur irgend möglich mit in den Tod zu ziehen. Und dazu benutzt er leider auch Menschen. Er steuert Menschen manchmal durch Gefühle, wobei Gefühle nichts Schlechtes sind. Sind ja auch ein Warnzeichen für uns. Aber es kann passieren, dass du da sitzt und dich eigentlich ganz gut fühlst und auf einmal kommt ein Gedanke in dich und reißt dich runter. Aber so massiv, dass du denkst, hey, das gibt's doch nicht, alles vorbei, ich kann nicht mehr. Und das kann ganz plötzlich kommen. Das kann auch sein, dass du dann sagst, nein, dem will ich gar nicht nachgehen. Aber oft fangen wir an zu grübeln, fangen wir an zu zweifeln und lassen uns dann auch runterziehen. Durch schlechte Gedanken. Durch Habgier kann das passieren. Auch durch Selbstsucht. Durch Depressionen. Der Teufel steuert uns durch Gier, Perversion, Neid, Eifersucht. Und das sind alles Dinge, die führen nicht zum Leben, sondern zum Tod. Wir stehen in einem Kampf zwischen Finsternis und Licht. Und wenn du dich auf die Seite des Lichts gestellt hast, ganz bewusst, auf die Seite des Lebens, der Liebe und der Heiligung, dann versucht der Teufel, dich wegzubringen. Er weiß, dass er verloren hat. Und gerade deshalb kämpft er. Und es heißt nicht, dass jeder Gedanke immer sofort vom Teufel ist. Aber es kann passieren, wenn ich mich einem Gedanken hingebe, der eben nicht Leben verspricht, dass der Teufel dann hineinkommt und uns noch massiver bedrängt. Ganz oft habe ich erlebt, wenn Menschen sich für Jesus entschieden haben und gesagt haben, so, ich lass mich taufen, weil ich möchte jetzt bekennen öffentlich, dass ich zu Jesus gehöre und das wirklich vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bekennen, dass massive Angriffe in ihr Leben kamen. Bei einer Freundin war das wirklich sehr massiv. Ich sehe das noch so vor mir, sie bekehrte sich. Vorher fing es schon an, in ihrer Familie zu kriseln. Es gab schon einige Sachen, die ich aber bis zu dem Zeitpunkt auch nicht wusste. Und dann wurde sie krank, also schwer krank. Sie bekam Leukämie, eine ganz, ganz aggressive Mischform. Man gab ihr 3 Monate zu leben. Ich habe auch schon mal ein bisschen von ihr erzählt. Und und sie entschied sich aber für Gott. Und ich weiß, sie hatte eine Situation, da fuhr sie von mir nach Hause und sagt, Nicole, ich hatte auf einmal starkes Nasenbluten, mir ging's so schlecht. Und dann höre ich eine Stimme, die zu mir sagt, dich bekomme ich klein. Und in dem Moment war sie richtig erschrocken, hat aber gut reagiert und hat gesagt, nein, ich gehöre jetzt Jesus und du bekommst mich nicht. Sie lebt bis heute, ist krank, aber Gott hat sie bis heute durchgetragen. Für mich ein Riesenwunder. Das war nicht der einzigste Angriff. Der Angriff ging in der Familie weiter. Sie hatte einen Vater, der gewalttätig war, eine Mutter, die vollkommen überfordert war, Geschwister, die dadurch auch in Mitleidenschaft gezogen wurden. Und ich sage immer, ich kenne kaum einen Menschen in meinem Leben, der stärkere Kämpfe durchmacht als sie. Aber sie hat nicht aufgehört, an Gott zu glauben und festzuhalten. Wie wichtig ist es, dass wir erkennen, wie Paulus das erkannt hat, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn ich das bekenne und das auch wirklich begreife innerlich, dann weiß ich, ich muss die Kämpfe nicht mehr alleine kämpfen, sondern Gott wird mir Kraft geben. Gott wird meine Worte füllen, wird mir die rechten Worte zur rechten Zeit geben. Und in dem Moment kann es in mir ruhig werden, auch wenn Angriffe von außen da sind. Im Buch geht es ein bisschen um die Geschichte von Adam und Eva. Und wenn man Adam und Eva anguckt, dann denkt man, ey, die hatten doch das perfekte Leben. Vollkommenes Leben. Da war keine Unsicherheit, sie kannten keine Angst. Scham war ihnen vollkommen fremd und auch sonst lebten sie in dieser vollkommenen Harmonie mit ihrem Schöpfer. Ihr Leben war ausgefüllt, sprudelte über von Gutem. Und nun kommt da dieser eine Punkt, dieses eine Verbot, das Gott ihnen gab. Esst nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, dann werdet ihr sterben. Und wir fragen uns, wie schwer kann das denn sein, nur ein Gebot zu halten? Sie hatten doch alles im Überfluss, waren vollkommen eingehüllt in die Liebe Gottes. Sie genossen seine Nähe. Er hatte dieses wunderbare Paradies für sie geschaffen, mit so viel Überfluss an Pflanzen, Bäumen und Tieren. Sie hatten alles, sie waren vollkommen versorgt. Und was die Elena Schulte da in dem Buch anmerkt, ist, sie hat nie darüber nachgedacht, wie groß dieser Garten war. Sie hat sich den irgendwie immer so ganz klein vorgestellt. Also sie konnten ja den Baum gar nicht aus dem Weg gehen. Der stand ja direkt vor ihnen. Und ich muss sagen, ich habe da mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht, wie groß das war. Was für eine Masse an Bäumen, Pflanzen und Tieren da war. Und wie viel Platz dieser Garten bot. Und nun ist da dieser eine einzige Baum. Und er stand ja nicht gerade um die Ecke. Der stand irgendwo. Warum halten Eva und Adam sich eigentlich dort an diesem besagten Tag auf? In der Nähe dieses Baumes. Da fragt man sich dann, ja, war der Garten nicht groß genug, um diesen Baum zu meiden? Und wenn wir in uns gehen, dann können wir uns jetzt vielleicht mal fragen, mit was für Gedanken halte ich mich gerade auf? Vielleicht kriselt es in deiner Ehe und du denkst an eine andere Beziehung, an eine andere Frau, an einen anderen Mann. Vielleicht zieht dich schon der nächste Porno. Vielleicht der Neid auf den Nächsten. Oder warum steigt gerade so eine Wut in mir auf gegen einen Bruder, gegen eine Schwester? Warum begehre ich das, was der andere hat? Warum betrüge oder lüge ich? Vielleicht mit meinem Arbeitgeber, vielleicht mit einem Kollegen. Warum bestehle ich vielleicht andere? Und diese Liste lässt sich unendlich fortsetzen. Die ist total unvollständig. Auch wir haben nur ein Gebot. Und das heißt, liebe Gott von ganzem Herzen, mit allem, mit deiner ganzen Kraft, mit allem Verstand, mit allem, was in dir ist. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Kann doch nicht so schwer sein. Ein Gebot. Und gerade daran scheitern wir oft. Und ich stelle mir Eva vor, wie dieser Baum da so groß vor ihr aufragt und diese Früchte, die da dran sind, war bestimmt ein besonderer Baum. Muss einen Reiz ausgeübt haben. So ist das ja in unserem Leben auch oft. Und sie geht einen Schritt näher und denkt, na ja, nur mal genau angucken, ist ja nicht so schlimm. Und dann geht sie noch einen Schritt näher, mal dran riechen. Kann ja auch nicht so schlimm sein. Und dann denkt sie, na ja, mal in die Hand nehmen und fühlen. Und dann beißt sie herzhaft rein. Und da ist diese Schlange, diese sprechende Schlange, ist auch irgendwie krass, ne? Schlangen für uns eher abschreckend, so wie auch die meisten Namen des Teufels eher abschreckend sind. Und er sagt ja nicht zu Eva, komm, greif zu. So ist er ja gar nicht. Sondern er sagt, sollte Gott gesagt haben, ihr werdet sterben, wenn ihr davon esst. Und dann stellt er ihnen was Erstrebenswertes vor Augen. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet gut und böse unterscheiden können. Ihr werdet Gott sein. Und nun hat er sie am Köder. Jetzt hat er sie gefangen. Und die Engel standen da und fragten sich, was wird sie tun? Gott hatte alles so wunderbar gemacht. Er wandelte jeden Abend mit seinem Menschen durch den Garten. Alles war so perfekt. Gott wusste, dass der Mensch sich gegen ihn stellen würde. Er hatte ihn geschaffen mit Entscheidungsfreiheit. Und das Furchtbare geschieht, Eva beißt zu, sie reicht es an Adam weiter, der ebenfalls ohne Zögern herzhaft hineinbeißt. Sie wollten so gern sein wie Gott. Ist doch nichts Falsches daran, Gott ist doch gut. Warum nicht ihm gleich sein? Und immer wieder stelle ich fest, dass der Teufel mit Begierde kommt. Mit Dingen, wo ich denke, ey, das hätte ich doch auch gern noch. Und er kommt mit Gedanken, die erstmal gar nicht so schlecht sind. Und er weckt Begierde in mir. Und nun ist alles daran entschieden, wie ich mich entscheide. Wenn ich der Begierde nachgebe, dann werde ich in Sünde fallen, dann rebelliere ich gegen den guten Plan meines Schöpfers. Begierde zu empfinden ist, glaube ich, in dieser Welt was ganz Normales. Wir leben in einer gefallenen Welt und sind diesem Kampf ausgesetzt. Wie entscheide ich mich? Glaube ich daran, dass Gott es wirklich gut mit mir meint, dass er den Ausweg auch aus meiner Krise hat? Oder nehme ich in dem Moment mein Leben selbst in die Hand und folge den falschen Versprechen Satans? Ich sage mal, jeden Tag muss ich mich neu entscheiden, den Weg zu gehen. Jeden Moment. Bis ich einmal zu Gott in seine Herrlichkeit komme und er mich vollkommen macht. Jetzt ist die Frage, Satan kommt subtil, der kommt oft als Lichtträger oder Lichtbringer, Luzifer. So ein Name, den wir eigentlich kaum gebrauchen, glaube ich, also ich zumindest nicht. Aber das war er, er war der Engel des Lichts, er war der Engel des Lobpreises im Himmel. Und er hat rebelliert gegen Gott und ist deswegen gefallen. Und nun versucht er, diese Macht zurückzubekommen, die ihm genommen ist, weil Jesus gesiegt hat. Wie wirke ich dem entgegen? Und ich muss in einer engen Beziehung zu Gott bleiben. Ich sage bewusst muss, obwohl ich weiß, dass manche das nicht gern hören. Und ich muss ihn tiefer erkennen. Wenn ich nur an der Oberfläche bleibe, den Glauben so als Beilage dazu nehme, die Gemeinschaft genieße mit meinen vermeintlichen Glaubensgeschwistern, meine Vorteile suche und nicht in Beziehung zu Jesus stehe, dann werde ich keine Fülle erleben. Dann werde ich nicht in den Gehorsam Christus gegenüber kommen, werde nicht verändert werden, werde sein Gebot nicht annehmen. Ich werde immer nur am Rand stehen, Zuschauer bleiben. Und nie in die Tiefe der Beziehung finden, die mich ausfüllt, die mich erfüllt, befähigt, staunen lässt und vollkommen all meine Sehnsüchte stillt. Ich werde an einem Punkt bleiben, wo ich mehr hinterfrage als erlebe, wo ich ihm fern bin und nicht nah, wo ich meine eigene Anerkennung mehr suche als seine Verherrlichung. Wo ich die Gabe suche, aber nicht den Geber. Und das ist ganz fatal, wenn wir nur die Gabe suchen und nicht den Geber. Das erfüllt nicht, das hüllt uns aus, das lässt uns leer zurück. Nachfolge, die Erfüllung seiner Verheißung, das Erleben, was die Jünger erlebt haben, das hängt immer mit meinem Gehorsam seinem Wort gegenüber zusammen. Wir leben in einer Zeit der vollen Offenbarung und ich finde, das ist so stark. Wir haben das ganze Wort Gottes. Wir sehen sein Wirken damals, heute, in der ganzen Geschichte. Und ich glaube, wir haben keine Ausreden. Ich kann natürlich einfach sagen, ich verstehe das nicht. Ich lese nicht gern. Ich finde das zu mühsam. Ich mag keine Grenzen. Und so weiter. Wir könnten viele Ausreden erfinden. Aber wenn wir wirklich die Liebe zu Gott erkannt haben, die er zu uns hat, dann handeln wir nicht mehr aus Pflichtgefühl, sondern aus Liebe. Und ich glaube, wenn jemand weiß, was wirklich Liebe ist, da tun wir viel, was wir vielleicht sonst nicht tun würden. Ich vergleiche das immer mit der Liebe zu den Eltern. Wenn ich meine Eltern liebe und ehre, dann werde ich respektieren, was sie in mein Leben hineinsprechen. Dann werde ich auf das hören, was sie sagen oder was sie mir auch als Kind beigebracht haben. Und das wird mich mein Leben lang begleiten, in einer guten Art und Weise. Also wenn sie Wahrheit gesagt haben, das ist ja immer die Voraussetzung. Und so ist es mit Gott. Wenn ich seine Liebe für mich erkannt habe, dann möchte ich aus Liebe zu ihm alles tun, um ihn zu lieben. Um das zu erfüllen, was er mir aufgetragen hat. Der Geist Gottes macht das Wort lebendig. Er erfüllt uns mit der Frucht des Geistes und befähigt uns mit Kraft. Und wir müssen nur diesen einen Schritt gehen, der gerade vor uns liegt und ihm folgen. Ich habe früher gedacht, Mann, ich muss die ganze Bibel lesen, bevor ich mich taufen lasse. Ich muss doch alles wissen, ich muss jeden einzelnen Satz kennen. Ich habe mich unter Druck gesetzt und habe gedacht, ich muss das irgendwie schaffen. Ich muss Gott gerecht werden. Ich muss seine Liebe irgendwie gewinnen. Und wie schön war der Tag, als ich begriffen habe, dass es darum gar nicht geht. Sondern dass es nur um diesen ersten Schritt geht. Und ich habe angefangen, Bibel zu lesen, mal regelmäßig, mal unregelmäßiger. Was ich erstaunt feststellte, dass ich das Alte Testament so gut wie kannte. Fast alles. Ich hatte eine gute Kinderstunde. Und ich war wirklich erstaunt. Ich habe gedacht, Mensch, das kenne ich doch schon. Ich habe doch die Bibel noch nie gelesen, aber trotzdem kannte ich Dinge. Und im Lauf der Jahre habe ich eine Leidenschaft entwickelt für die Bibel. Früher waren das eher Bücher und alle möglichen Lebensgeschichten. Das hat mich fasziniert. Und ich dachte mir, oh, die Bibel, wenn die ein bisschen interessanter wäre, dann würde ich die ja lesen. Und dann hat sie mich gepackt, dieses lebendige Wort. Und dann hat sie mich nie mehr losgelassen. Aber ich musste den ersten Schritt tun, anfangen. Kleine Schritte sind das oft. Und ich kann nur ermutigen, willst du die Fülle erleben, dann tritt wirklich diesen Weg an. Geh den ersten Schritt. Denk nicht schon an das, was sonst wann ist, sondern das, was jetzt gerade dran ist. In einer Predigt hörte ich letztens, dass einer sagte, der Teufel versucht immer, uns in unserer Vergangenheit oder in der weit vor uns liegenden Zukunft festzuhalten. Warum? Dann lebe ich nie im Hier und Jetzt und diene nie im Hier und Jetzt. Dadurch hält der Teufel mich ab, den Auftrag Gottes zu erfüllen. Wir sollen hier leben, jetzt, jeden Tag für sich. Jeder Tag hat seine eigene Sorge. Und Gott wird uns nie überfordern. Er ist sanft, er ist geduldig, voller Liebe. Er ist in der Ruhe, er ist im Frieden. Er schenkt uns Selbstbeherrschung. Das heißt, er schenkt uns auch Disziplin, Dinge anzugehen. Das ist ja oft so, wir wissen, was gerade nicht gut ist in unserem Leben. Aber wir lassen es laufen. Egal, ob es Gedanken sind oder Taten. Oder einfach dieses Nicht-Wichtig-Nehmen des Wortes Gottes. Er schenkt uns Disziplin. Er umgibt uns mit Güte, Treue, Langmut. Und er geht uns immer voran. Der Heilige Geist, haben wir gestern auch nochmal gehört, steht ja auch neben uns. Ne? Der ist der Beistand. Den kann ich dazu rufen, wenn ich überfordert bin. Aber der lebt auch in mir. Wo wir nicht weiterkommen, da trägt er uns. Er hält schützend seine Hand über uns. Er hilft uns immer wieder auf. Er ist voller Güte, voller Vergebung. Und so ist es wichtig, wirklich den Feind zu entlarven. Da heißt es dann in 1. Petrus 5, 8 und 9, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft oder Geschwisterschaft, die in der Welt ist. Hier sind schon zwei Punkte genannt. Seid nüchtern, das heißt, hab einen klaren Blick und sei wachsam. Hab Acht, sei aufmerksam. Und dann heißt es, steh fest im Glauben. Das heißt, vertraue Gott. Und denk auch daran, dass es nicht nur dir so geht. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Weil manchmal isoliert uns der Feind, eigentlich fast immer. Und er macht uns vor, du bist der Einzige, dem es so geht. Du bist so schwach, du bist so unfähig. Alle anderen guckst du dir an, die schaffen das viel besser als du. Und das ist eine Lüge. Alle leiden wie wir, weil wir in dieser gefallenen Welt leben. Jesus ist noch nicht wiedergekommen, aber er wird wiederkommen. Und das ist unsere Hoffnung, das ist unser Ziel. Es ist nichts Besonderes, angefochten zu werden, zu leiden. Wir dürfen lernen, mit der Kraft Gottes zu widerstehen. Und wenn wir die Versuchungsgeschichte Jesu betrachten, dann zeigt sie uns ganz deutlich, was es heißt, wirklich wach und nüchtern zu sein. Da heißt es in Lukas 4, Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück, da wurde er getauft, und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage vom Teufel versucht. Und er aß nichts in jenen Tagen, und zuletzt, als sie zu Ende waren, war er hungrig, was ja verständlich ist. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Da sehen wir wieder, wie wichtig Wort Gottes ist. Da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und er zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich alle Macht und Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben. Also Jesus wusste, dass er sterben würde und der Teufel besiegt sein würde. Aber das stand noch aus. Und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nun vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. Und Jesus antwortete ihm und sprach, weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, so stürze dich von hier hinab. Denn es steht geschrieben, das ist ein Psalm, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und nachdem der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine lang, also nicht für immer, ne? Hat ihn noch weiter angegriffen. Aber erstmal ist er gewichen. Und wir sehen hier, der Teufel benutzt immer Halbwahrheiten. Das ist eine Taktik von ihm. Er zitiert einen Bibelvers oder Dinge, die scheinbar wahr sind. Und wie wach müssen wir sein, das zu erkennen? Er geht an die körperlichen Bedürfnisse von Jesus, also an Versorgung. Das hatte Dörte auch gerade als Beispiel genannt mit dem Haus. Dörte hatte kurz Angst, was ist, wenn das Haus nicht verkauft wird? Dann bin ich nicht mehr versorgt. Das ist ein Punkt, da versucht der Teufel immer wieder, uns anzugreifen. Und in dem Fall ist Jesus ausgehungert. Wir können uns das vorstellen, also 40 Tage ohne Essen. Ich habe es noch nicht probiert. Weiß nicht, ob einer dabei ist. kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Und er möchte, dass Jesus selbst sich erlöst, sich befreit aus dieser Situation durch sein Tun. Aber Jesus war vollkommen auf Gott angewiesen. In allem, was er tat, tat er nur das, was Gottes Wille war. Und da widersetzt er sich dann auch mit dem, dass das Wort Gottes eben unsere Bedürfnisse stillt. Dann geht er an Macht oder an Besitz, auch Beziehung. Er verspricht ihm alle Reiche der Erde, wenn er ihn anbetet. Und Jesus antwortet immer mit dem Wort Gottes und sagt hier auch wieder, nein, ich soll Gott allein anbeten und Gott allein dienen. Er fordert ihn zu einem falschen Handeln auf. Er fordert ihn auf, Gott herauszufordern. Ich kann nicht hier oben aufs Gebäude gehen und sagen, ich springe jetzt runter. Und in der Bibel steht dieser eine Satz, er wird seinen Engeln befehlen, dich zu beschützen. Und dann geschieht das. Das wäre Mutwillen. Das wäre nicht das, was Gott will. Und so sagt auch Jesus da wieder mit einem Wort Gottes, ich soll den Herrn, mein Gott, nicht versuchen. Gott ist es, der uns schützt. Gott ist es, der seine schützende Hand über uns hält. Und nicht wir müssen diese Dinge vollbringen. Jesus wurde danach von Gott übernatürlich versorgt. Da kamen die Engel und dienten ihm. Und ich glaube, dass es ganz oft geschieht, dass wir denken, wir müssen Dinge selber an die Hand nehmen. Wir müssen lösen, wir müssen klären, wir müssen dieses Wunder erzwingen von Gott. Und wir dürfen lernen, mit seinem Wort zu antworten. Das heißt, ich muss im Wort Gottes zu Hause sein und zu widerstehen, diese Taktiken abzuweisen. Den Feind wirklich entlarven. Und dann heißt es nach dieser krassen Versuchungszeit, die Jesus ja durchgemacht hat und an Gott festgehalten hat, er hat nicht gesündigt, dann heißt es, und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa. Und das Gerücht von ihm verbreitete sich durch die ganze umliegende Gegend. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen gepriesen. Wow. Ich finde das so stark. Und das geschieht auch in unserem Leben, wenn wir wirklich widerstehen. Ich habe das oft erleben dürfen, wie gerade in meiner Schwachheit, wenn ich mich Gott hingegeben habe und gesagt, gut Herr, ich mache es trotzdem, dann ging ich im Sieg. Dann passierte etwas Außergewöhnliches. Bisschen Musik dabei. Und so kehrt Jesus wirklich im Sieg aus dieser Wüstenzeit zurück. Und Gott ehrt seinen Sohn, erfüllt ihn aus mit seiner Kraft. Und das dürfen wir lernen. Gottes Wort wirklich verinnerlichen, mit Gottes Weisheit den listigen Angriffen des Teufels zu widerstehen, auch wenn sie noch so gut scheinen. Und dann flieht er von uns. Der hat doch keinen Bock, ständig neue Niederlagen zu erfahren. Muss man sich ja für den auch mal vorstellen. Ist ja auch nicht so toll, ne? Du willst jemanden überzeugen und immer wieder kraft er, dass du da die Lüge erzählst. Da hat er doch keinen Bock drauf. Er wird gehen. Lasst Gottes Geist wirklich immer mehr Raum in euch gewinnen. Und dann geht von Sieg zu Sieg. Und die Menschen um euch herum werden die Größe Gottes erkennen, die Macht Gottes in euch erkennen. Und sie werden Gott preisen, weil sie die Herrlichkeit Gottes erleben werden. Ich möchte noch einen Poetry Slam vorlesen von Elena Schulte, der mich sehr berührt hat. Ich mag ja so Poetry Slams. Ich mag es, wenn Menschen mit Worten umgehen können. Und da geht es um die Wahrheit und die Lüge. Und das ist das, worauf es ankommt, dass wir die Wahrheit und die Lüge erkennen. Da heißt es, wenn die Wahrheit und die Lüge zwei Sitzgelegenheiten wären, dann wäre die Lüge vielleicht ein Sitzsack, weich und beweglich, nachgiebig und bequem. Doch mit der Zeit täte einem das Rückgrat weh, weil man in einem Sitzsack nach und nach versinkt, kann vielleicht jeder nachvollziehen, und es in ihm keinen Halt gibt. Und die Wahrheit, die wäre vielleicht eine Bank, eine Holzbank, hart, aber verlässlich, schnörkellos und tragfähig. Und wer auf ihr Platz nimmt, der wird ausgeruht und gestärkt seines Weges weitergehen können. Wenn die Wahrheit und die Lüge zwei Waffen wären, dann wäre die Lüge vielleicht ein imposantes Schwert, silbern, glänzend und erfolgversprechend und beeindruckend. Doch bei näherem Hinsehen entpuppte es sich als Spielzeug aus Blenderei, dessen Durchschlagskraft maximal harmlos und dessen Erfolg nicht mehr als lächerlich einzustufen ist. Und die Wahrheit hingegen wäre vielleicht eine Steinschleuder. Vordergründig unansehnlich und mehr als einfach. Doch für den, der mit ihr umgehen kann, ein Verteidigungsgerät von erstaunlicher Präzision. Wenn die Wahrheit und die Lüge zwei Gefühle wären, dann würde sich die Wahrheit vielleicht anfühlen, wie die frisch gewaschene Luft nach einem kräftigen Regen, da sehen wir uns ja gerade nach, die die schwüle Hitze des Tages ablöst. Oder wie die Aussicht von einem Leuchtturm, die einlädt zu entdecken und zu ergründen und zu schweifen und zu fliegen. Oder wie ein Schritt auf tragfähigem Grund, nachdem man durch Morast und Moor gewattet ist, stets in Erwartung zu rutschen oder zu fallen. Doch die Lüge würde sich anfühlen wie die Enttäuschung, wenn man eine Abkürzung genommen und diese sich als Sackgasse entpuppt hat. Das habe ich schon öfter erlebt. Oder wie die Scham, wenn man sich an etwas bedient hat, was für eine andere Person bestimmt war und der neu gewonnene Besitz einen völlig leer zurücklässt. Oder wie eine plötzliche Flut, kalte Flut, die einem den Atem nimmt, die Glieder lähmt und alles in eisiges Erstarren taucht. Wenn die Wahrheit und die Lüge zwei Geschwister wären, dann wäre die Lüge vielleicht die zunächst angenehmere Person von beiden. Immer fröhlich und unkompliziert, ein bisschen frech. Stets zur Stelle, wenn man sie braucht und gern bereit, anderen einen ach doch nur ganz harmlosen Streich zu spielen. Doch lernte man sie näher kennen, die Schwesterlüge, dann würde man ihr doppeltes Spiel bemerken. Der Schein würde dunkler, die Leichtigkeit schwer, die Hilfsbereitschaft eine Farce und ihre Bequemlichkeit ein unbequemes und löchriges Netz. Und man würde sich sehnen nach Gemeinschaft mit ihrer älteren, weiseren und vielleicht etwas unnahbar wirkenden Schwester Wahrheit. Doch in ihrer Nähe würde man ankommen können, trotz all der ersten Scheu schnell bleiben wollen, von ihr lernen wollen, alles und jeden, und die Vergangenheit und die Zukunft und das Für und das Wider durch ihre Brille betrachten. Ich bin die Wahrheit, sagt einer. Ich bin eine Einladung, sich zu setzen, Ruhe zu finden, zu verweilen. Ich bin nicht nur ein gutes Gefühl, sondern eine Macht, eine Größe, eine Realität. Ich bin eine Waffe, aber keine, mit der man wild um sich schießt, um zu zerstören, sondern eine, die dich schützt und ausrüstet, um allem, was nicht die Wahrheit ist, Entscheidendes entgegenzusetzen zu können. Doch das Wichtigste, ich bin dein Bruder. Ich bin die Wahrheit in Person. Die Wahrheit, die dir nahe ist. Die Wahrheit, die dich begleitet. Die die Lügen des Lebens auszuräumen vermag. Die dich aus der Einsamkeit rettet. Die Himmel und Erde zusammenhält und zu einer neuen Einheit zusammenführt. Ich bin die Wahrheit, die dir die Hand reicht. Ich bin die Wahrheit, sagt einer. Wer an mich glaubt, der wird nie wieder durstig. Der wird zum Vater kommen. Der wird gute Frucht bringen. Der wird in Ewigkeit nicht sterben. Dem werden alle Dinge zum Besten dienen. Ich bin die Wahrheit, sagt einer. Gestatte dem Lügner nicht, dich zu verwirren und zu Fall zu bringen. Seine Heucheleien locken gewiss, doch schmecken nur kurz, vernichten dich schlussendlich ganz. Ich bin die Wahrheit, sagt Jesus, und ich schenke mich dir, damit ich die Wahrheit bin, die dein Leben ans Ziel bringt. Ich möchte noch beten, das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Jesus, ich danke dir, dass du die Wahrheit bist, dass bei dir keine Lüge und keine Finsternis ist, Herr, dass bei dir Klarheit ist und Wahrheit und dass bei dir Leben ist und dieses Leben im Überfluss. Und so danke ich dir, dass du unsere Herzen berührst, dass wir wirklich da, wo noch Bereiche der Finsternis sind, in dein Licht treten, uns von dir reinigen lassen, alle Dinge wirklich in deine Hand legen, Tag für Tag leben, Herr, Schritt für Schritt gehen und dir folgen. Und ich bitte dich, dass du eine Leidenschaft in uns schenkst für dein Wort, so wie du es mir geschenkt hast vor vielen Jahren. Und ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist, dass dein Wort frei macht, dass dein Wort heilt und noch so vieles mehr. Und so danke ich dir, dass wir jetzt nochmal dieses Lied singen dürfen, dass der Sieg dir gehört. Denn so ist es, Herr. Und ich bitte dich, dass wir alle das ergreifen können im Glauben und im Vertrauen. Amen.